Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute einen der Romane vor, die auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stehen. Geschichte eines Kindes. Geschrieben hat den Roman die österreichisch-südkoreanische Autorin Anna Kim. Und es geht um ein kollektives Tagebuch, in dem 17 JournalistInnen aus der Ukraine, Russland, Belarus und einigen weiteren Ländern berichten, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf ihr Leben hat. Doch zuerst geht es um den Autor Thomas Stange, der wie Anna Kim in Österreich lebt. Sein neuer Roman heißt Quecksilberlicht. Im Studio ist Nora Karches. Thomas Stangl hat sein Debüt Der einzige Ort 2004 veröffentlicht und in den letzten 18 Jahren immer wieder bewiesen, dass er zu den unberechenbaren Grenzgängern der österreichischen Literatur gehört. Der einzige Ort aus seinem ersten Roman ist die Oasenstadt Timbuktu, die heute auf dem Gebiet des Staates Mali in Westafrika liegt. In Thomas Stangls neuem Roman ist es eine andere Stadt, die ihm als Ausgangspunkt dient. Wien, wo Thomas Stangl 1966 geboren wurde. In Quecksilberlicht, so heißt das neue Buch, erforscht er seine eigene Familiengeschichte. Doch nicht nur das. Es geht auch um das Schreiben der Geschwister Bronte und die halb mythische, halb historische Figur eines chinesischen Kaisers. Lothar Müller stellt das Buch vor.
Quecksilber kann steigen und fallen und manchmal steckt eine große Unruhe darin. Unberechenbar sind die Kügelchen, die beim Zerbrechen eines Thermometers auseinanderspringen. Das Quecksilberlicht, das der Roman von Thomas Stangl im Titel führt, kennt die Unruhe, aber auch das träge Fließen großer Ströme. Fette Sterne hüllt es in fadenscheinigen Glanz. Es ist
ein giftiges, quecksilbernes Leuchten, das in den Sätzen wohnt und mit den Sätzen stirbt.
Aus dem Zimmer, in dem der Autor schreibt, fällt der Blick auf einen Wiener Hinterhof, in dem einmal eine kleine Synagoge gestanden hat. Sie wurde 1938 in Brand gesetzt und ist verschwunden. Der Autor baut sie in seinem Roman für ein paar Zeilen wieder auf. Seine Mutter war 1938 7 Jahre alt. In der Familienüberlieferung sind die Worte aufbewahrt, in denen ein Bekannter ihrer älteren Schwester fröhlich davon berichtet, wie er Juden mit vorgehaltener Waffe in den Tod hat springen lassen. Der Autor kennt die Muster, in die er seine Figuren einzeichnen könnte. Aber er scheut die Vertrautheit, die diese Muster mit sich bringen, und so schreibt er den Familienroman über seine Großmütter und deren Herkunftswelten nicht. Aber er verstreut seine Eltern und Vorfahren über den Roman. Die linke in die kommunistische Bewegung und die rechte in den Nationalsozialismus hineinragende Familiengeschichte. Er markiert ihre Schauplätze im 9. Wiener Bezirk, unweit von Schlachthof, Viehmarkt und Gaswerk. Er porträtiert sich selbst, den Enkel, der an die Bücher, ans Lesen und ans Schreiben geraten ist. In seinem Buch gibt es statt einer verlässlich voranschreitenden Erzählung nur durchbrochene Linien, plötzliche Querverbindungen zwischen Figuren weit entfernter Schauplätze und Zeiten. Einmal porträtiert der Autor sich selbst beim Schreiben dieses Buches.
Ein Buch über alles im Himmel und auf Erden schreiben. Aufgesammelte Geschichten und Erfahrungen. Ein Buch über chinesische Kaiser, englische Dichterinnen, Großmütter, Nazis, Hinterhöfe, das Feuer und die Leere, die Toten und ihr Geschrei, die Literatur und London und mich und sich selbst. Über das Leben und den Tod, von beiden Seiten her, aus dem Innern der Gruft, übers Bett gebeugt, aus den Seiten der Bücher heraus, unter dem stinkenden Himmel. Ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank.
Auf den chinesischen Kaiser Qin Shi Huangdi, der durch eine Bücherverbrennung die Vergangenheit auslöschen wollte und die große Mauer erbauen ließ, ist Thomas Stangl durch einen Essay von Jorge Luis Borges gestoßen. Dieser Kaiser geistert als eine Figur unbeschränkter Macht und Opfer der eigenen Souveränität durch den Roman. Er stirbt an dem Quecksilber, das ihm Unsterblichkeit sichern soll. Mit seinem Mausoleum, seinen zahllosen Opfern, seinen Kanzlern und Philosophen hätte er eine Erzählung von Kafka oder Borges ganz für sich allein. In diesem Roman muss er sich damit bescheiden, eine Nebenfigur zu bleiben. Im Stimmengewirr der ersten Person Singular, der oft von Absatz zu Absatz wechselnden Figuren, die durch das Ich gleiten, kommen die englischen Dichterinnen aus dem 19. Jahrhundert häufiger zu Wort und nicht nur sie allein. An die Seite von Emily Bronte, Charlotte Bronte und Anne Bronte treten der Bruder, Patrick Branwell, der erfolglose Künstler, und der Vater, der Pfarrer in Haworth, Yorkshire, dazu die älteren toten Schwestern Maria und Elizabeth, ein ganzer Chor von Gespenstern. In Thomas Stangels Roman werden die Leben nicht auserzählt. Er entführt sie der Literaturgeschichte, holt sie hinein in die Geschichte der eigenen Kindheit, spiegelt seinen Weg zur Autorschaft in den Umschlagspunkten, an denen in Yorkshire das Leben ins Schreiben überging. Er umgibt die Schwestern mit Schattenfiguren aus ihren Romanen, lässt den Bruder Branwell aus dem Hintergrund hervortreten, stattet ihn mit einer reichen Innenwelt aus, holt ihn, den Unberühmten, den Gescheiterten, den Trinker, besonders nah an den Ich-Erzähler heran.
Ich schreibe, so wie Branwell, Zeitungen ganz für mich allein. Ich fülle sie mit Fußball- und Skiergebnissen, Branwell mit Kriegs- und Kolonialabenteuern und halbverdauter Zeitgeschichte. Die Gräuel der Französischen Revolution, der Held Wellington. Bei mir tauchen allerdings auch Cowboys, Revolverhelden, Indianer auf. Ich bin 8 oder 9, er ist schon 12. Mit seinen Schwestern und immer öfter alleine verfasst Branwell Sonderausgaben des Blackwood Magazine. Sonderbare Sonderausgaben. July 1829, Branwell's Blackwood Magazine, PB Chief Genius. 1829, July, Chief Glass Town, printed and sold by Search, Tree, and C, and C, and C.
Der chinesische Kaiser stirbt. Die Großmütter sterben. Die Bronte-Schwestern sterben. Es gibt viele Sterbeszenen in diesem Roman. Die ausführlichste hat Thomas Stangel Branwell gewidmet. Der Sohn lebt und stirbt im Zimmer seines Vaters, der aus der Stimme des Sohnes, die des Satans, herauszuhören glaubt. Auch die toten Schwestern sind dabei. Emily, Charlotte und Anne werden ihn überleben.
Der Satan, der Pastor, seine Schwestern und er selbst, sie stehen im Kreis um sein Bett und schauen ihm zu. Anne, die Kleinste, schreibt alles auf, als sollte die Scham ihn überleben.
Wer unordentliche, in durchbrochenen Linien erzählte, von Reflexionen durchsetzte Romane nicht scheut, wird hier viel über die Bergung von Erinnerungen in Literatur, über die Innenansichten von Schriftstellerexistenzen und über den Autor Thomas Stangel erfahren.
Lothar Müller über Thomas Stangel, Quecksilberlicht, Verlag Mattes und Seitz, 267 Seiten, Kosten 25 Euro. Kommen wir zum jüngsten Roman der österreichischen Autorin Anna Kim. Anna Kim kam 1979 in Südkorea zur Welt. Sie ist in Deutschland, später in Österreich aufgewachsen. Viele ihrer Romane behandeln explizit politische Themen. Immer wieder geht es um Zugehörigkeit und die Mechanismen von Ausgrenzung. Ihr Roman »Die gefrorene Zeit« von 2008 erzählte von der Suche eines Kosovaren nach seiner Frau, die während des Krieges im albanisch-kosovarisch-serbischen Grenzgebiet verschwunden ist. In die große Heimkehr führte uns die Erzählerin in das propagandistische Korea von 1959-60. Jetzt ist mit »Die Geschichte eines Kindes« ein neuer Roman erschienen. Marie-Louise Knott.
Obwohl wir gewisse Wörter, Begriffe abgeschafft haben, haben wir es doch nicht geschafft, uns von den Ideen zu trennen, die ihr Innerstes, ihren Kern bilden.
Liest man in der Vorbemerkung zum Roman Geschichte eines Kindes. Um was geht es? Wie Anna Kims letzter Roman, Die große Heimkehr, ist auch Geschichte eines Kindes eine Spurensuche, wobei sich die Suche im Laufe des Romans zunehmend ausweitet. Eine österreichisch-koreanische Schriftstellerin namens Fran, die Ich-Erzählerin, reist als Writer in Residence in eine US-amerikanische Kleinstadt, wo sie sich bei einer skurrilen, scheinbar allein lebenden älteren Dame einquartiert, während sie anfangs von der Einsamkeit der Lage und der Stille im Haus geradezu angezogen ist, wird ihr die Stimmung zunehmend unheimlich. Auffallend viele Gespräche mit der Hausherrin Joanne kreisen um das Thema der Herkunft. Denn die Vermieterin kann nicht glauben, dass die Schriftstellerin, die doch so koreanisch aussieht, sich, wenn überhaupt, in Europa beheimatet fühlt.
Sie wollte sich nicht davon überzeugen lassen, dass ich in mir hauptsächlich mich selbst sah. Weder eine Asiatin noch eine asiatische Österreicherin, sondern Fran, simply Fran. Und ich wollte nicht zugeben, dass ihr Misstrauen eine kleine Berechtigung hatte. Ich habe nie verstanden, warum die Herkunft meiner Mutter schwerer wiegen soll als die meines Vaters. Andererseits konnte ich Jones Unverständnis sehr wohl nachvollziehen. Als Kind hatte es mich gekränkt, dass Vater anders aussah als ich, und ich erinnere mich, ihn mehr als einmal gefragt zu haben, ob es ihn nicht genauso störe wie mich.
So erfahren wir in dieser Rahmenhandlung des Romans viel über die inneren Ambivalenzen und über die Gewalt der Zuschreibungen, der Menschen mit mehreren Herkünften heute noch immer ausgesetzt sind. Begriffe wie Heimat, Identität und Wahrheit lösen sich hier zusehends auf. Doch im Zentrum von Anna Kims Geschichte eines Kindes steht die Kindheitsgeschichte des abwesenden Ehemanns der Zimmerwirtin, Danny Trutman, dokumentiert in fiktiven Akten eines Sozialdienstes, die offensichtlich eine wahre Begebenheit zum Hintergrund haben. Mit seiner Geburt, so erfährt man aus den Unterlagen, war Danny, der abwesende Hausherr, 1953 als uneheliches Kind von seiner 20-jährigen Mutter zur Adoption freigegeben worden. Ein recht normaler, trauriger Vorgang, möchte man meinen. Doch dann kommt alles anders. Denn noch bevor das Kind adoptiert werden kann, taucht im Heim der Verdacht auf, dass der Junge womöglich einen nicht weißen Vater habe. Ein Drama. Mit gespenstischer Genauigkeit dokumentiert die Akte, was dieser Verdacht im rassistischen Amerika der damaligen Zeit in Gang setzte. Denn der ganze Baukasten rassistischer Merkmale wird nun minutiös dokumentiert. Nasenform, Hautfarbe, Augenfarbe, Beschaffenheit der Lippen, Gesäßzeichnungen und Missbildungen. Die Berichte offenbaren zudem eine wahre Treibjagd der Sozialarbeiterin gegen die leibliche Mutter. Vermessungsmanie paart sich mit amtlicher Vermessenheit, vorgeblich zum Wohl des betroffenen Kindes. Am Ende bringt der Roman die Ich-Erzählerin wieder nach Wien, wo die Spurensuche nach Dannys Geschichte weitergeht. Beim Lesen wünscht man sich manchmal, dass die erzählende Ebene inniger mit der reflektierenden Ebene verbunden wäre. Doch das zählt nicht viel. Berührend ist der Roman nicht zuletzt auch deswegen, weil ein anderes Thema menschlichen Miteinanders hineingewoben ist. Die Frage nämlich, wer eigentlich wen mehr vermisst, wenn Mütter ihre Kinder verlassen. Als Danny seiner Mutter Carol beim Wiedersehen Vorwürfe macht, reagiert diese nachvollziehbar barsch.
Carol zeigte auf die Haustür und sagte: Ich schulde dir keine Erklärung. Nicht ich habe dein Leben zerstört, sondern du meines.
Die Gewalt gesellschaftlicher Zuschreibungen zieht sich als Thema durch das gesamte Werk von Anna Kim. Im gedanklichen Hin und Her ihrer Protagonisten seziert sie deren Mechanismus und beschreibt, wie diese Gewalt die Menschen um ihre Individualität bringt. Mit Einfühlungsvermögen und Präzision gibt der Roman dabei dem unlösbaren Raum, wie nur Literatur es kann. Das sprachliche Mittel, angefangene Sätze mit Gedankenstrichen ins Offene enden zu lassen, spiegelt diese Absicht. Auch wenn manches etwas überkonstruiert scheint, die Geschichte eines Kindes ist die Geschichte vieler Kinder und ein großer Wurf.
Marie-Louise Knott über Anna Kims Roman Geschichte eines Kindes. Erschienen im Surkamp Verlag, 224 Seiten, kosten 23 Euro. Es ist ja oft so, dass JournalistInnen, die unabhängig berichten, gerade dann ihre Arbeit verlieren, wenn sie am dringendsten gebraucht wird, im Krieg. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist jetzt ein kollektives Tagebuch erschienen. Es heißt Krieg und Frieden, ein Tagebuch. Darin Berichte von 17 JournalistInnen aus dem osteuropäischen Raum, unter anderem aus Russland, aus der Ukraine, Belarus, Armenien, dem Südkaukasus und dem Baltikum. Erschienen ist das Buch im kleinen Verlag Edition Fototapeter, der einen Fokus auf Osteuropa hat. Kooperationspartner ist die Taz-Panther-Stiftung, die seit Jahren einen Journalismus-Workshop für Menschen aus Osteuropa organisiert. Und hervorgegangen ist das Tagebuch Krieg und Frieden aus einem Blog der Berliner Tageszeitung Taz, bei der auch Tigran Petrosian arbeitet. Er ist der Herausgeber des Buches und war bei mir im Studio. Tigran Petrosian, wie ist die Idee zu diesem Buchprojekt entstanden?
Wir waren in der Redaktion, in der Tageszeitung Taz, bei der Planung, okay, der Krieg ist da, man muss berichten. Dann haben wir angefangen. Am Anfang war die Idee nur, mit der Ukraine zu starten, dann Russland und Belarus. So haben wir gestartet, sofort. Im März kommen die ersten Tagebücher, eine Art Kolumne. Und dann haben wir bemerkt, nee, das reicht nicht, dass irgend so etwas geht schiefer. Warum? Weil dieser Krieg direkt ist Ukraine betroffen, aber wir haben gesehen, dass es gibt andere Folgen, beziehungsweise die Nachfolgestaaten der Sowjetunion waren, sind unruhig. Und wir haben beobachtet, tausende Georgier gehen auf die Straße. Wir haben gesehen, dass Russinnen und Russen, die gegen Krieg sind, gegen Putin sind, sie fliegen nach Armenien. Und dann haben wir gesagt, okay, Moldau ist unruhig, weil EU-Kandidatur wird besprochen, die Zukunft werde das Moldau nächste Ukraine sein oder nicht. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir verbreiten quasi das Raum und dann kommen die Tagebücher, die Texte aus anderen Städten auch.
Wie sah denn konkret der Austausch mit den AutorInnen aus? Also es gibt ja Länder darunter, wo dann teilweise die Kommunikation verschlüsselt sein muss. Wie hat das stattgefunden?
Genau, bis jetzt auch haben wir Autoren im Buch, die unter Pseudonym schreiben. Und da sind die Autoren vor allem aus Russland und Belarus. Die Gründe ist klar. Wir geben das Plattform, damit sie auch in der Tageszeitung Taz, auch im Buch, schreiben unter Pseudonym. Aber wir versuchen mit anderen Kommunikationsmitteln, VPN, sichere Software, wie man kommunizieren kann. Aber ich würde sagen, trotzdem, wenn die Geheimdienste sind so stark, wenn sie wollen, sie können auch sofort die Leute identifizieren. Wir haben auch eine Autorin in St. Petersburg. Wir haben mehrmals vorgeschlagen, unter Pseudonym zu schreiben. Und sie meinte, nein, ich schreibe unter meinem Namen. Die KGB-Geheimdienst kann jede Sekunde kommen. Sie wissen, wo ich wohne. Ist es egal? Ich schreibe unter meinem Namen und sie schreibt sehr stark, sehr scharf.
Jetzt am Samstag hat ja die Buchpremiere zu Krieg und Frieden, ein Tagebuch, stattgefunden. Wie haben Sie dort die Stimmung erlebt? Vertreterinnen aus dem Journalismus in Russland und der Ukraine, gab es da Kontakte?
Genau, das war quasi unsere Premiere, offizielle Premiere. Und Tatjana Milimko ist aus Odessa mit ihren Kindern nach Berlin gefahren mit dem Auto. Und waren auch russische Vertreter, nicht direkt Autoren, aber die Medien, deren Journalisten für uns schreiben. Medusa und Bumaga, da sind Exilmedien, eine ist in Lettland und andere ist in der Tbilisi. Und wir haben natürlich den eingeladen und sagen, okay, wir wollen unterstützen diejenigen, die wirklich klar gegen diesen Krieg positionieren und diesen ganzen Verbrechenregime positionieren. Auch die Autoren und Journalisten bekommen Applaus vom Publikum.
Eine Person, die mir besonders aufgefallen ist, das ist der junge Autor Alexander Babakov. Er ist ja der allerjüngste, er ist 1999 erst geboren, lebt heute in der Westukraine. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ihm erlebt?
Der ist jung, der ist kein professioneller Journalist im Vergleich zu anderen Autoren, die richtig professionell weiterhin arbeiten. Er ist sehr jung, aber seine Texte sind so herzlich, so emotionell geschrieben. Als ich ihn angerufen habe, er sagte, ich bin im Bunker, habe ich noch kein Internet. Und wenn er Internet hat, dann schreib. Am Anfang habe ich gesagt, wir schreiben Tagebücher. Schreib erstmal, was du willst. Einfach alles runterschreiben. Und dann konnte ich ihn nicht stoppen, weil jeden Tag kommen richtig so 3 Kilometer lange Berichte. Und ich habe gesagt, stopp, reicht mal, warte mal, jetzt nicht alles schreiben. Er versucht jeden Tag mir so richtig 10-seitige Berichte schreiben, was da passiert, ganz ausführlich. Das ist nur ein Stoff für ein Buch allein. Und das zeigt, wie wichtig war auch für diese Menschen in den Tagen und bis heute zu schreiben, schreiben, schreiben. Das war eine Art Therapie und das lesen wir auch in deren Texten, unter anderem vom Alexander Babakov.
Herr Petrosian, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Krieg und Frieden, ein Tagebuch, wurde herausgegeben von Tigran Petrosian und ist erschienen im Berliner Verlag Edition Fototapete. Kooperationspartner ist die Taz-Panther-Stiftung. 144 Seiten kosten 10 Euro. Die Texte der JournalistInnen sind im Buch in deutscher Übersetzung abgedruckt. Auf Russisch lassen sich die Berichte auf der Homepage der Tageszeitung Taz nachlesen. Hier im Programm folgt nach den Nachrichten die Sendung Forschung aktuell und es geht heute unter anderem um die Affenpocken. Am Mikrofon war Nora Karches.